Gefühlt stürzen wir von einer Krise in die nächste. Und unser wichtigstes Fleisch ist das Schweinefleisch. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie schaut es eigentlich jetzt aus mit der Versorgungssicherheit? Und dazu habe ich mir heute einen Podcast-Gast eingeladen, der war schon einmal in einer Krise bei mir zu Gast war. Das war der Podcast Nummer 4, der Alois Strohmeier. Wir haben damals in Corona-Zeiten drüber geredet, wie schaut es eigentlich aus, wenn die Grenzen dicht werden? Und jetzt haben wir zwar eine andere Situation, aber wenn wir geopolitisch draufschauen, sich extrem viel gerade. Aber nicht nur das frage ich mich, sondern auch, wie ist es eigentlich weltweit mit dem Fleischverzehr, mit dem Schweinefleischverzehr? Ist das überall so wie bei uns, dass man das Gefühl hat, wir werden gerade alle vegan und wir brauchen das Fleisch eh nicht mehr? Wie schaut es mit dem Thema Protein-Hype aus? Und was tut sich generell bei den Schlachthöfen in Österreich? Wie entwickeln sie die weiter? Wie schaut es beim Thema Tierwohl aus? Wie schaut die Schlachtung aus? Und ich freue mich jetzt total, dass ich euch mitnehmen darf auf ein sehr spannendes Gespräch. Und da steigen wir jetzt nach dem Intro direkt ein.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Christi Alois, normalerweise sage ich ja, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Das bist du tatsächlich, aber ich sitze heute bei dir da in der Südsteiermark. Also sage ich danke, dass ich kommen habe dürfen.
Ja, herzlichen Dank, dass du mir angeredet hast, dass wir einen Podcast wieder aufnehmen dürfen und ich darf dich da ganz herzlich bei uns in der Südsteiermark in Wolfsberg im Schwarzertal willkommen heißen.
Alois, du bist ja bei mir schon zu Gast gewesen, ganz am Anfang, wie wir gestartet sind, in der Corona-Zeit, wenn du dich noch erinnern kannst, Podcast Nummer 4. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, Schwein haben trotz Corona. Damals war ja die große Sorge, sind wir überhaupt versorgt? Was ist, wenn die Grenzen jetzt, oder die waren ja kurz dicht, ein paar Wochen können wir uns dann selbst versorgen. War damals mega Erfolg, der Podcast, gleich einmal durch die Decken gegangen. Inzwischen hat sich sehr viel verändert, aber ich glaube auch im Schweinebereich hat sich was verändert.
Ja, das ist richtig. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an den Podcast. Der war übrigens online, also nicht face-to-face. Und damals war, wie du richtig sagst, die große Frage, können wir uns versorgen? Bringen wir die entsprechenden Waren über die Grenzen? Bringen wir unsere Mitarbeiter über die Grenzen und vieles mehr? Zwischenzeitlich hat sich sehr viel verändert. Aber ich glaube, dass die Versorgungssicherheit mit entsprechenden Lebensmitteln nach wie vor ganz, ganz eine zentrale Bedeutung hat. Und wir, nicht nur wir als Betriebe, wir als Landwirtschaft, sondern auch das hoheitliche Österreich ganz intensiv daran arbeiten muss, diese Lebensmittelversorgung wirklich sicherzustellen. Wir sind ja seit Kurzem auch kritische Infrastruktur. Das heißt, wir versuchen wirklich krisenresilient zu sein, um im Notfall, und wir haben ja, wenn man sich die Welt ein bisschen anschaut, immer mehr sehr schwierige Fälle, sei es Naturkatastrophen, sei es Pandemien, sei es Tierseuchen, sei es aber auch kriegerische Handlungen oder wirtschaftskriegerische Handlungen. Und da wird es immer wichtiger, dass wir uns in Österreich selbst versorgen können. Und da müssen wir alle an einem Strang ziehen, insbesondere auch die politischen Vertretungen, damit wir so weit investieren und uns aufstellen können, dass wir unsere Bevölkerung mit unseren hochwertigen heimischen Lebensmitteln versorgen können.
Die Konsumentin und der Konsument, die hat es jetzt schon angesprochen mit der Bevölkerung, die kriegen das aber oft selten mit, was sie tatsächlich abspielt. Jetzt haben wir in ein paar Wochen Ostern und wir haben ja jetzt gerade quasi zum Tag des Schweines einen Schwerpunkt. Wir haben in Josef Kaiser gestartet, der Schweinebauer aus der Steiermark. Wir waren jetzt in Oberösterreich bei einem Schweinebauern, haben da Social Media sehr viel gemacht. Letzte Woche der Andreas Steidl bei mir zu Gast, Fabilla. Und heute du als größter Schweineschlachthofbetreiber und Besitzer in Österreich, Steirerfleisch, wir arbeiten ja schon zusammen seit dem Beginn von Landschaftleben, sind wir wirklich tolle Partner und haben von dir immer die besten Informationen. Aber ich sprich deshalb Ostern an, jetzt ein bisschen kriegen sie es mit, nämlich die Konsumentinnen und Konsumenten beim Thema Ei. Weil man da halt auch Geflügelpest in Europa, große Probleme in der USA gehabt haben schon vor einem Jahr, hat sich wieder verschärft. Und jetzt hat jeder ein bisschen Angst, dass er Ostereier kriegt, dass die Regale voll sind. Jetzt haben wir die ersten Discounter, die ausweichen auch Supermärkte auf andere Länder. Das hat es überhaupt noch nie gegeben. Aber da wird es das erste Mal sichtbar, wenn halt einmal ein Regal la bleibt, was das dann gleich einmal macht, gell? Das will man eigentlich verhindern, aber ich denke ab und zu, vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass es so ein bisschen spürbar wird, dass es halt nicht ständig verfügbar ist und dass zwar Geld haben kannst ohne Ende, aber wenn du nichts mehr zu essen hast, hast du andere Sorgen.
Ja, das Thema ist sicher ein ganz zentrales. Auf der einen Seite ist eine ständige Verfügbarkeit von allen Produkten, egal ob das jetzt Lebensmittel sind oder auch andere Produkte sind, das stumpft irgendwann ab. Es wird gewissermaßen inflationär, wenn sozusagen immer alles zu jeder Zeit verfügbar ist. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, ein wirklich leere Regale sind natürlich sehr, sehr gefährlich, weil sie sowohl gesellschaftlich etwas machen. Und ich hinterfrage immer, was ist meine Aufgabe oder was ist unsere Aufgabe als Steirerfleisch? Und unsere Aufgabe ist, unsere Kunden und auch den Lebensmitteleinzelhandel voll zu versorgen. Und die Qualität und die Leistungsfähigkeit eines Betriebes wird nicht an den 48 Wochen, wo alles glatt läuft, gemessen, sondern an den 4 Wochen, wo Ware gebraucht wird. Beispielsweise vor Ostern oder vor Weihnachten. Und da ist es unsere Aufgabe, alles zu unternehmen, damit wir unsere Kunden voll versorgen können, damit die volle Regale haben und dementsprechend dann auch den Konsumenten alles anbieten können. Das ist unsere Aufgabe.
Das ist schon mal sehr gut, dass du das ansprichst, weil das bringt mich jetzt gleich zu einer Frage als größter Schlachthofbetrieb Österreichs. Du bist ja auch international sehr gut aufgestellt. Du lieferst da stark in den asiatischen Raum. Jetzt frage ich mal sehr provokant, spielt eigentlich Österreich in deinen Zukunftsplänen überhaupt eine Rolle oder sagst eigentlich, ist vielleicht sogar gescheiter, wenn ich mich mit den Österreichern gar nicht ablage und vielleicht das Ganze international betreibe, wie vielleicht auch andere Länder, Spanien etc. das vorleben oder gelebt haben?
Danke für die Frage. die brennt mir immer wieder am Herzen. Und da muss man ganz klar sagen, Österreich ist unser Heim- und Hauptmarkt und das wird da immer bleiben. Wir haben einen sehr hochwertigen Rohstoff hier in Österreich, das österreichische Schwein. Auch wenn jetzt der Preis einmal eine Delle erfahren hat, ist immer einer der höchsten, wenn nicht der höchste in ganz Europa. Und diesen hohen Preis können wir grundsätzlich nur am Heimmarkt umsetzen, mit den Edelteilen, die ganz stark von unseren Kunden und Supermärkten nachgefragt werden. Aber um voll inhaltlich das Schwein vermarkten zu können, brauchen wir auch die internationalen Märkte. Denn das sogenannte fünfte Viertel, und es sind immerhin rund 30% des Schweins, die können wir in Österreich oder Europa nicht vermarkten, weil das nicht mehr unseren Esstraditionen entspricht. Und da sind wir sehr stolz und froh, dass wir in den letzten Jahren zahlreiche internationale Märkte aufbauen konnten, wo genau diese Artikel nachgefragt werden. Und erst dadurch schaffen wir, dass wir das Schwein, dass wir grundsätzlich schlachten müssen, um Fleisch daraus zu gewinnen und das unseren Konsumenten zur Verfügung zu stellen. Wenn wir es schlachten, dann ist es mein Zugang, dass wir es in vollen und größtmöglichen Umfang auch verwerten und dem menschlichen Konsum zuführen können. Und dafür brauchen wir beide Märkte. Und wenn wir diese Märkte optimal betreuen, dann wird die Schweinewirtschaft auch in den nächsten 10, 20 Jahren prosperieren.
Du sagst, das fünfte Viertel, das sind 30% des Schweines. Das werden jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht verstehen, was das bedeutet. Das sind wahrscheinlich, was sind das?
Unter dem fünften Viertel kann man im Wesentlichen verstehen den ganzen Innereienbereich, also Leber, Niere, Herz, aber auch die ganzen Pfoten, also Vorderfüße, Hinterfüße, der Schweinekopf, die Schweineohren, Schwarten, teilweise Knochen, die wir ja grundsätzlich kaum noch verkochen oder verzehren. Und wenn man diese Menge vom Gesamtschwein, man muss sich vorstellen, ein Schwein hat, wenn es geschlachtet ist, nach dem heutigen Standard rund 100 Kilo. Und wenn man diese Teile, die ich vorher gerade aufgezählt habe, zusammenzählt und verwiegt, dann kommt man plus minus auf 30 bis 32 Kilo. Und genau diesen Teil nennen wir quasi als fünftes Viertel, weil der eben in Österreich und Europa nicht konsumiert wird. Ich kenne kaum jemanden, der sich im Sommer auf dem Griller ein Schweinsohr oder einen Schweinedarm oder eine Luftröhre legt.
Wie wir 2017 das Schwein bei Landschaft Leben veröffentlicht haben, haben wir damals mit der Schlagzeile getitelt, quasi jedes Schwein geht international auf Reisen. Das ist genau der Grund. Ja. Und der Grund ist, weil wir halt auch dieses fünfte Viertel einfach nicht essen wollen, nicht mehr essen wollen. Ich kann mich noch erinnern, als Kind habe ich noch so eine Haxelsuppen gekriegt und beim Saukopfessen war eine Tradition, tut man halt auch fast nicht mehr, nur noch in ganz wenigen Regionen. Du wirst ja jetzt ein Geld kriegen, wenn du dieses fünfte Viertel quasi international wo verkaufst. Heißt das aber im umgekehrten Sinn, trägt das nicht auch dazu bei, dass man das fünfte Viertel verkaufen kann, dass deswegen auch vielleicht unser Fleisch, unsere Edelteile ja umso auch günstiger sind? Also nicht nur Nose to Tail, ist einmal gut, dass die Asiaten das alles essen, Luftröhren etc., Nieren, aber ich denke mal, was war, wenn man das jetzt, wenn das jetzt einfach nur weggeschmissen werden würde, jetzt sage ich es mal ganz einfach, ja, dann würden ja wahrscheinlich auch die Edelteile, das geliebte Schnitzel, wahrscheinlich nicht ganz so billig sein, wie es aktuell ist, oder?
Das ist grundsätzlich richtig. Wir können immer nur das Gesamtgewicht, das ein Schwein hat, zum Schluss schauen, was unterm Strich an Gesamterlös herauskommt. Und wenn wir da 30% des Schweins keinen Erlös bringen, dann müssen die restlichen Teile, wie du richtig sagst, einen etwas höheren Erlös bringen, damit ich in Summe kostendeckend bin, hoffentlich. Und vielleicht sollte natürlich auch ein bisschen ein Ertrag, ein Gewinn überbleiben. Aber auf den Punkt gebracht, wenn das fünfte Viertel nicht verkauft werden kann, muss der Rest des Schweins teurer werden. Ist richtig.
Jetzt hat ja unsere Bundesregierung, allen voran Bundeskanzler und Vizekanzler, voriges Jahr im Juli groß angekündigt und gesagt, die Lebensmittel müssen billiger werden. Das geht so einfach nicht. Man hat gefühlt ja durch die Kommunikation, was die Politik da gemacht hat und auch die Medien, muss ich ganz ehrlich sagen, das Gefühl gehabt, wir können unser Essen nicht mehr leisten. Ja. Wir wissen aber, dass wir viel für Freizeit ausgeben, gar nicht zum Vergleichen mit Wohnen etc. und Bekleidung. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, das Essen ist zu teuer. Und jetzt sage ich einmal, behaupte ich, dass wahrscheinlich gerade auch beim Schweinefleisch, dass das ein bisschen zu billig ist. Wie siehst du das? Weil du hast ja da Expertise, du beschäftigst dich sehr lang mit diesen Zahlen. Wenn wir da ein bisschen in die Geschichte schauen, wie hat sich der Schweinepreis auch für den Konsumenten, wie stellt sich der halt wirklich dar?
Wenn ich jetzt den absoluten aktuellen Schweinepreis hernehme, dann könnte man zum Schluss kommen, dass der zu billig ist. Insbesondere wenn man betrachtet, was es an Einsatz, Arbeitsaufwand bedarf, um von am Ferkel bis zum fertigen Fleisch an der Ladendecke, denn wenn man sich den ganzen Prozess anschaut, dann verursacht der erstens einen sehr langen Zeitraum und zweitens auch sehr große Aufwendungen und Kosten. Diese müssen natürlich über den Preis abgedeckt werden. Und da glaubt man, dass man sagen kann, dass das Schweinefleisch zu billig ist. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad sicher. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, an der Ladendecke zählt nicht, was sich der Konsument wünscht, sondern nur, was er kauft. Und das, was er kauft, ist meist sehr, sehr günstig. Wir haben ja auch beigetragen in den letzten 30, 40 Jahren in Österreich mit der Entwicklung der Genetik, mit der Entwicklung unserer Betriebe, dass wir ein Top-Produkt, Schweinefleisch, zu leistbaren Preisen für die Masse der Österreicherinnen und Österreicher produzieren und zur Verfügung stellen können. Die große Mehrheit, glaube ich, befürwortet den günstigen Preis. Wir sehen das auch sehr stark an der Entwicklung der Spezialprogramme, egal ob das jetzt Tierwohlprogramme sind, ob das Programme mit besonderen Rassen wie Duroc ist oder ob das auch Bio ist. Das hat schon seit mehreren Jahren plus minus einen gleichen Anteil, wenn ich jetzt Bio- und mehr Tierwohlprogramme zusammennehme, von 6-7%. Das ist sehr, sehr überschaubar, bleibt relativ konstant. Und das sind Programme, die aber von der Masse eher nicht gekauft werden. Zusammenfassend, der Schweinepreis scheint sehr niedrig zu sein, scheint teilweise wirklich zu günstig zu sein. Aber in Summe müssen wir immer schauen, was kauft der Konsument, und wir müssen danach produzieren, was der Konsument schlussendlich auch kauft.
Aber das heißt jetzt, der Konsument, die Konsumentin will billiges Schweinefleisch, deswegen sozusagen muss sie einfach den Rest dann auch richten. Also muss man ja ganz ehrlich sagen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wir haben aktuell, ich habe Preise vorige Woche bei einem Großhändler gesehen, um was ein Kilogramm Carré-Rosen aus Spanien verkauft worden ist. Da denke ich mir, das sind schon wirkliche Schleuderpreise. Ist das nicht schon bald ein bisschen ein ethisch-moralischer Thema? Ist jetzt natürlich spannend, mit dir drüber zu reden, aber inwiefern, sage ich mal, ich kann mich erinnern, es hat einmal in Corona-Zeiten die Händler so brutal billig gegeben bei einem Discounter, wo dann schon ein Aufschrei ein bisschen da war, ist das überhaupt noch moralisch okay, dass ein Tier, was ausgewachsen ist, und jetzt sage ich mal, ein Schweindel ist ja so, überhaupt so billig über den Ladentisch gehen darf. Ich weiß schon, es gibt ja diesen Spruch, da gibt es bald keine Moral mehr, wann gefressen wird, ja. Aber gibt es da nicht irgendwo eine rote Linie, wo man irgendwann einmal sagen müssen, wie billig darf Fleisch eigentlich werden?
Wenn man von der Moral spricht, dann haben wir als Steinerfleisch immer den Grundsatz, wir schlachten Schweine, ja. Aber es ist unsere Aufgabe, sie vollumfänglich zu vermarkten. Das heißt, eben, wenn ich halt auch den Großteil der Innereien, die Füße, die Knochen, die Ohrwascheln und so weiter vermarkten kann, dann habe ich hier mal grundsätzlich nichts oder sehr, sehr wenig verschwendet oder nicht dem menschlichen Verzehr zugeführt. Das ist einmal der eine Punkt. Der zweite Punkt mit den Preisen. Man muss wissen, Schweinefleisch ist ein extrem preiselastisches Produkt. Preiselastisch heißt im Prinzip nichts anderes, als wenn ich jetzt den Schweinepreis um 10% erhöhe, um wie viel geht meine Nachfrage zurück? Und das sind teilweise extreme Zahlen, auch bei den Fleischerzeugnissen. Wir wissen, dass Preissenkungen beispielsweise bei Frankfurt um 50 Cent am Kilo einen Mehrkonsum, also einen Mehrkauf von über 30% ausmacht. Das heißt, die Masse der Konsumenten schaut anscheinend schon sehr stark auf den Preis. Und wir haben in Steirerfleisch unsere Qualitäts- und Herkunftspyramide, wo quasi ganz unten eben das konventionelle Schwein steht und ganz oben das Bio-Schwein steht. Und wir bieten unseren Konsumenten alle Kategorien an. Wir haben AMA, wir haben Regionalprogramme Steirerglück, wir haben mehr Tierwohl gut, wir haben mehr Tierwohl sehr gut, wir haben mehr Tierwohl sehr gut mit Duroc und wir haben natürlich auch Bio. Und wie ich vorhin gesagt habe, auch bei uns ist dieser Anteil von allen Mehr-Tierwohl-Programmen, also dort, wo der Preis höher ist, von 6-6,5-7%. Mehr ist es nicht und es ist seit Jahren quasi unverändert. Und daher erhalten wir meines Erachtens den Produktionsauftrag. Wir könnten sehr wohl Bauern motivieren, dass man mehr Tierwohl 100 Schweine produziert. Nur früher oder später muss ich das irgendwann auch verkaufen können. Weil ich habe zwar große Tiefkühlläger, aber irgendwann sind die voll. Und dann muss ich mit dem Preis quasi hantieren, damit ich die Ware anbringe. Daher diese hochpreisigeren Schweinefleischsorten, die sind sehr, sehr wichtig für das Image. Absolut wichtig für das Image. Aber leben tut die Branche trotzdem von den konventionellen Programmen, die preislich darunter angesiedelt sind.
Wir haben 2016 den Ausspruch, mit jedem Griff ins Regal vergibst du einen Produktionsauftrag, geprägt. Heute verwenden den Gott sei Dank sehr viele. Es ist sehr viel ins Bewusstsein gekommen. Aber wenn ich dich hierzu frage, zum österreichischen Markt, zu den Konsumentinnen und Konsumenten, was ist überhaupt jetzt noch wichtig? Ist es das Thema Regionalität? Du hast schon Steirerglück für euch erwähnt. Ist es da der Geschmack? Ist nur der Preis? Dir wohl, ja, würde ich jetzt mal sagen, vorige Woche mit Andreas Steidl das Gespräch, also Papilla halten das Thema sehr, sehr hoch, ja, aber wir kennen die Zahlen, ist nicht wirklich relevant aktuell. Bio, ja, ist ein leichtes Argument. Was würdest du sagen? Was ist noch der stärkste Treiber für, oder sagen wir mal rein hypothetisch, die österreichischen Schweinebauern sagen, wisst ihr was, wir lassen es, wir gehen jetzt auch in die Industrie arbeiten. Wir dann das nehmen, wir importieren einfach alle Schweine von Spanien oder von irgendwo her. War es den Konsumenten dann eh egal oder glaubst du schon, dass das Thema Regionalität zumindest noch wichtig ist? Nehmen wir einen Preis oder was zieht eigentlich noch?
Also ich glaube, es gibt schon einige Kriterien, die dafür verantwortlich sind, warum Konsumenten Schweinefleisch kaufen. Du sprichst die Regionalität an. Die Regionalität ist auch wiederum bis zu einem bestimmten Prozentsatz doch sehr relevante Größe. Aus meiner Sicht möglicherweise wichtiger als das Thema Tierwohl, weil der Konsument einfach sich, glaube ich, besser aufgehoben fühlt, wenn er die Leute, die das produzieren, kennt, wenn er weiß, das sind kurze Transportwege, wenn er einfach in der Nähe wohnt, wo seine Produkte herkommen und produziert werden. Also die Regionalität hat sicher einen entsprechenden Stellenwert. Beim Tierwohl, beim Bio, wie gesagt, das ist aus meiner Sicht absolut wichtig und notwendig, dass wir diese Schienen anbieten. Das ist für die gesamte Imagebildung, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Aber die Masse und schlussendlich haben wir immer 100% Produktion, die wir irgendwann früher oder später auch verkaufen müssen. Die Masse entscheidet nach dem Preis.
Und das ist wahrscheinlich noch in Zukunft so. Wo ich ein bisschen eine Chance sage, das fällt mir jetzt gerade ein, zum Thema Protein-Hype. Ja. Ich beobachte das gerade intensiv. Da ist ja vor gut 10 Jahren in den USA das losgegangen. Das hat jetzt eh lang gedauert, dass das umgeschwappt ist. Aber in den USA verzeichnen ja diese Kategorien extremste Steigerungen aufgrund des Protein-Hypes. Da fällt mir in Österreich noch wenig auf, dass man das wieder groß kommuniziert. Hey, eigentlich, wir haben das jetzt gerade gemacht mit einem Report Essen und Sport, wie hoch der Proteingehalt eben vom Schweinefleisch ist, auch die biologische Verfügbarkeit, wo ich sage, im Spitzensport Fleisch fast unverzichtbar. Vielleicht könnte man sogar das noch mal ein bisschen nehmen, dass die Menschen wieder, weil pflanzliche Produkte bei Weitem nicht sozusagen diese biologische Verfügbarkeit haben wie direktes Fleisch.
Also ich glaube, da triffst du sehr, sehr, sehr gut auf das Pudelskern sozusagen. Protein ist wieder absolut in Mode und ist ein absolutes Kaufargument. Ich habe sehr viel mit jungen Menschen, Gott sei Dank, zu tun, egal ob es Mitarbeiter sind, ob es meine Kinder sind, ob es die Freunde meiner Kinder sind. Da steht High Protein wirklich ganz, ganz oben auf der Liste. Und wir merken auch in der letzten Zeit und in den letzten Monaten wieder auch einen Zuwachs beim Schweinefleischkonsum. Das stimmt mich insofern positiv. Ich habe mich da intensiver, länger auseinandergesetzt damit. Wir werden in den nächsten 10 Jahren weltweit doch einen sehr, sehr interessanten und beträchtlichen Zuwachs an Schweinefleischnachfrage haben. Und das ist unter anderem auch damit verbunden, dass tierisches Eiweiß wieder sehr gefragt ist.
Es ist spannend, dass du das sagst, weil die aktuellen Zahlen zeigen ja, dass der Schweinefleischkonsum pro Kopf da gesunken ist, gescheit. Wenn ich denke, wie wir Schwein recherchiert haben, waren wir bei über 40 Kilogramm pro Kopf Verbrauch. Jetzt quasi 9 Jahre später sind wir bei 33 Kilo. Verbrauch. Siehst du, wenn man mit einem Top-Experten redet, gell? Muss man selber aufpassen, was man sagt. Stimmt, 33 Kilo Verzehr, nicht Verbrauch. Also Verzehr ist das, was man tatsächlich dann essen davon. Aber also es ist schon massiv runtergegangen. Das ist schon bedauerlich. Gleichzeitig habe ich dann ab und zu jetzt die letzten Jahre das Gefühl gehabt, wir müssen uns eh alle nur noch vegan ernähren, am besten alle, und gar kein Fleisch und keine tierischen Produkte mehr essen. Und da wird es jetzt spannend, weil du den weltweiten Verzehr jetzt ein bisschen angesprochen hast, und auf das Thema möchte ich mit dir natürlich auch kommen. Man hat ja wirklich so, wenn man Österreich, Deutschland, Großbritannien anschaut, in Großbritannien ist ja die vegane Welle losgegangen durch eine Influencerin, man kann das ja ganz genau nachverfolgen, wer das war. Und das ist ja total modern geworden. Jetzt habe ich aber das Gefühl, ganz ehrlich, es flacht gescheit ab. Man kriegt es mit bei Burger King, man kriegt es bei McDonald's mit, dass das alles nicht funktioniert hat. Und spannenderweise habe ich jetzt die ersten Hersteller anderer Kategorien, Eiweißprodukte etc., die sagen, wenn sobald das Wort vegan oben steht, wird es auch nicht mehr verkauft. Wie siehst du da jetzt unsere Rolle als Österreich oder diesen mitteleuropäischen Raum im Vergleich eben zum weltweiten? Weil ich glaube, da hast du einen guten Einblick auch zu internationalen Zahlen. Wie ist das Ernährungsverhalten tatsächlich? Und ist die Welt so, wie wir gerade denken in Österreich? Also sind wir die Welt quasi oder beeinflussen wir die Welt?
Ja, ganz interessanter und spannender Themenkomplex zum Verzehr in Österreich im Punkto Schweinefleisch. Der hat sich, wie du sagst, gescheit abgeflacht. Also der ist von 24 auf 25 nahezu konstant geblieben, und wir erwarten, dass der wieder quasi den unteren Wendepunkt durchschritten hat und wieder leicht zu steigen beginnen wird. Aber Österreich ist halt wirklich eine sehr, sehr kleine Insel. Ist jetzt falsch, wir sind keine Insel, aber wenn man so das Wort mehr oder weniger
bedeutend für die Welt
bedeutend so hernimmt, dann muss man es so sagen. Die Schweinefleischproduktion und damit auch die Schweinefleischnachfrage, ich sage jetzt bewusst Nachfrage, um hier keine Verwirrung zwischen Verbrauch und Verzehr zu stiften, wird in den nächsten 10 Jahren, und ich habe mich da jetzt in letzter Zeit doch ein bisschen beschäftigt damit, da gibt es sehr interessante Studien, durchaus auch von der FAO und von einigen anderen internationalen Institutionen, der wird bis 2034 ganz massiv ansteigen. Und das, was für mich spannend ist, man rechnet weltweit mit einem Fleisch, mit einer Zunahme der Fleischnachfrage von 13%. Die höchste Zunahme wird es im Händelbereich geben mit über 20%, die geringste noch im Schweinefleischbereich mit 5%. Und was für mich interessant ist, ein kleiner Exkurs, obwohl die Weltschweinefleischproduktion um 13% ansteigen wird, werden die Emissionen aus dieser Fleischproduktion nur um 6% ansteigen. Das heißt, das ist eine irrsinnig spannende Geschichte. Wir können um quasi 13% mehr Menschen versorgen und belasten dadurch emissionstechnisch nur um 6%. Das ist aus meiner Sicht eine gewaltige Geschichte für etwas, das wir essen, für ein Lebensmittel, das wir zum Leben brauchen. Nicht vergleichbar mit irgendwelchen technischen Features, die wir eher nur zur Gaude oder zum Sonstigen als Goodies verwenden. Wo werden jetzt diese großen Nachfragezuwächse zu verzeichnen sein? Spannend ist, Vietnam wird in den nächsten 10 Jahren der weltgrößte Schweinemarkt sein, der den größten Schweinefleischzuwachs hat. Wir haben ein paar Länder und ein paar Regionen, wo die Nachfrage zurückgehen wird. Das sind die EU-27, die Schweiz, China und Japan. Aber Vietnam alleine wird diesen Rückgang der vorhin genannten vier Länder oder Regionen mehr als überkompensieren. Und dann haben wir noch sehr viele Regionen, wenn man diese quasi Vietnam und die EU und Japan und China wegrechnet, weil das ist quasi null in dieser Bilanz, dann werden wir eine Schweinefleischnachfrage, eine steigende Schweinefleischnachfrage von rund 4 Millionen Tonnen haben. Das sagt jetzt wahrscheinlich den Zuhörern sehr wenig. 4 Millionen Tonnen Schweinefleisch ist ungefähr der 11-fache Jahreskonsum in Österreich. Und das wird die Schweinefleischnachfrage in den nächsten 10 Jahren weltweit steigen. Und was auch interessant ist, die größten Steigerungsraten wird es auf der südlichen Hemisphäre geben. Also Afrika, Südamerika, Mercosur, USA und Australien. Und in Vietnam, was ich vorhin schon gesagt habe, aber eigentlich alles auf der südlichen Hemisphäre. Und hauptsächlich bedingt durch Bevölkerungswachstum und Einkommenszuwachs. Und die Kombination aus Bevölkerungszuwachs und Einkommenszuwachs ist meistens der Bedarf nach mehr Protein, das der Ausgangspunkt dieser Thematik oder dieser Frage war. Also mit zunehmendem Einkommen steigt üblicherweise die Nachfrage nach tierischem Protein.
Was heißt das aber jetzt für ein Land wie Österreich? Was ist das für eine Botschaft an sage ich mal, unsere Schweinebauern? Weil es ist ja ein bisschen grotesk. Bei uns ist man als Schweinebauer oder wenn man überhaupt in der Sparte ist, das weißt du auch als Schlachthofbetreiber ja nicht unbedingt der beste Freund jeden, sondern eher, man wird oft sehr kritisch beäugt und weltweit wird aber dann das, was man produziert, extrem nachgefragt. Weil ich denke mir mal, in all diesen Ländern, was du jetzt erwähnt hast, ist das ja dann total positiv besetzt, weil die Leute ja voll froh sind, hey, ich kann mir jetzt endlich Schweinefleisch leisten. Das ist ja eine irrwitzige Situation eigentlich. Was sagt man jetzt an Schweinebauern in Österreich? Halt durch, weil in Vietnam oder in Südafrika werden sie mehr Fleisch brauchen. Jetzt weiß ich schon, wir denken normalerweise nicht so, aber in Südamerika passiert ja genau das. Die sagen, du, wir produzieren für die ganze Welt. Ja. Die sehen sie so. Wir sehen uns ja eher nicht so. Wir sehen uns eher nur im Klein-Klein. Wie würdest du jetzt das, ist das dann auch zulässig, vielleicht einmal zum sagen, du, ja gut, wenn wir das selber halt auch nicht mehr essen, aber wir haben tolle Produktionsgrundlagen, wie bei Milch und Rindfleisch genauso, dann produzieren wir es halt für andere auf der Welt. Wir sind ja eigentlich auch, wenn man die AMA-Statistik anschaut, auch Exportweltmeister, das hat man viele Jahre ja gern gesagt, was auch gut ist fürs BIP, ja, oder zumindest einen Beitrag leistet, wird das vielleicht sogar mehr werden.
Also vorweg einmal, ich glaube, dass die Schweinebranche, die Schweinebauern, wir als Schlacht- und Zerlegebetriebe, die ganze Fleischwirtschaft, wir haben auch so ein tolles Produkt. Unser Schwein ist eigentlich ein Blue Chip. Schauen wir uns an die ganzen Krisen von großen industriellen Betrieben, die hunderttausende Menschen entlassen, weil sie keine Aufträge mehr haben, die teilweise Insolvenzen anmelden müssen, weil die Geschäftsgrundlage wegfällt. Das Schwein ist tausende Jahre alt. Und es wird nach wie vor nachgefragt. Es ist ein krisensicheres Produkt. Es ist ein Fels in der Brandung, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und wir, und da halt ist mit Peter Drucker, der hat immer gesagt, wenn immer Sie ein großes, großartiges Unternehmen sehen, hat irgendwann einer einst eine mutige Entscheidung getroffen. Und genau um das geht's. Wir müssen innovativ sein und wir müssen wieder investieren. Innovativ und investieren, dazu braucht's Mut. Dazu braucht es eine gewisse Erwartungshaltung an die Zukunft, eine positive nämlich. Und dazu braucht es natürlich auch die schlussendliche Entscheidung. Und speziell in Zeiten wie diesen, wo es weltweit, Unruhen und Unsicherheiten gibt, sind wir umso mehr gefordert, uns hier entsprechend weiterzuentwickeln. Und wir müssen uns täglich hinterfragen, ob wir das, was wir heute machen, morgen noch zulässig, adäquat und korrekt ist oder ob wir uns irgendwie verändern, verbessern oder weiterentwickeln müssen. Und das ist auch die wirklich schwere Aufgabe im Unternehmertum. Das ist ein Knochenjob, aber er ist alternativlos. Und insofern glaube ich, dass wir, wenn wir uns auch diese internationalen Märkte offen halten, und das geht auch nicht von alleine, Wir arbeiten seit Jahrzehnten gemeinsam mit unseren Ministerien, mit den Kammern, mit den Wirtschaftsbetrieben, mit den Landwirtschaftsorganisationen zusammen, um immer wieder Exportzulassungen für neue Länder zu bekommen. Denn wichtig ist, dass man sehr, sehr viele unterschiedliche Standbeine hat, wo man eben hinliefern kann. Wie ich vorhin gesagt habe, der wichtigste Markt wird der österreichische bleiben, aber wir brauchen eben diese Ausgleichsmärkte, um eben das Schwein vollumfänglich vermarkten zu können. Und insofern sehe ich die nächsten Jahre auch für uns in der Schweineproduktion, für die Schweinebauern durchaus extrem positiv, weil wir einfach ein sehr sicheres Lebensmittel haben. Und abschließend, wenn man noch die Komponente der Tierseuchen hinzunimmt, dann ist auch der heimische Markt der sicherste, weil am heimischen Markt kann ich auch dann liefern, wenn beispielsweise afrikanische Schweinepest ausbricht, weil diese eben für den Menschen völlig unbedenklich ist. Das, wenn man diese Komponenten, sage ich, in einem Blickpunkt behält, dann zeichnet sie für mich da ein sehr klares Bild ab, das durchaus extrem positiv ist und wie ich gesagt habe, wir haben wahrscheinlich das tollste Produkt überhaupt.
Das würde ich jetzt einmal als Statement betrachten, sehr gut gesagt. Jetzt würde ich aber kritisch einbringen, jetzt gibt es natürlich Tierschutzorganisationen, auch in Österreich, die sehen das wahrscheinlich jetzt genau gegenteilig, die sagen, fahren wir ab mit der Produktion, brauchen wir nicht mehr. Und dazu möchte ich sagen, ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, war das in der Zeit, einen sehr gut recherchierten Artikel gelesen zum Thema Zölle vom Trump und dort ist beleuchtet worden, ganz klassische Dinge wie Holzpreis weltweit, was da passiert, Nachfrage, Angebot, Eisen. Und der Autor dieses Artikels ist dann eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, wir sind in einem Rohstoffkrieg inzwischen. Ja. Und er hat die Trump-Zölle eigentlich bezeichnet, das ist letztendlich ein Mittel, es ist wie ein Wirtschaftskrieg. Ja. Und mit einem Nebensatz ist dann auch in dem Artikel gestanden, bei allen diesen Themen, ja, seltene Erden, Eisen, Holz etc., vergessen wir nicht unsere Lebensmittelproduktion. Weil da wird es ganz schnell kritisch, wenn wir die nicht mehr in der Hand haben. Ist das nicht vielleicht in Zukunft noch ein viel stärkeres Argument der heimischen Bevölkerung? Müssen wir das nicht alle gar einmal stärker sagen? Wisst ihr, wenn wir uns nicht mehr ernähren können, selber, dann haben wir richtig ein Problem.
Absolut richtig. Ich glaube, dass ich das auch bei sehr vielen Gesprächen, Veranstaltungen immer wieder auch sage, auch in Gesprächen mit politisch Verantwortlichen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eine ausreichende Eigenversorgung mit den so gewichtigsten Rohstoffen und Lebensmitteln haben. Wir sind, glaube ich, in vielen Bereichen nicht schlecht aufgestellt. Wir haben mit dem Schweinefleisch, wenn ich jetzt alles essen würde, in etwa so 100-102% Eigenversorgung. Im Rindfleischbereich, glaube ich, sind wir bei 140 und im Milchbereich, glaube ich, bei 200 oder so. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit, dass das immer so bleibt. Das heißt, da ist es, glaube ich, die Aufgabe auf der einen Seite der Branche selber, aber natürlich auch der Politik, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir diese Selbstversorgung und Eigenversorgung zukünftig und nachhaltig sicherstellen und aufrechterhalten können. Denn in Krisenfällen, und wir waren ja selber Betroffene von den von dir angesprochenen Zöllen, wir sind ja seit 10. September 25 damit konfrontiert, dass China Strafzölle auf alle europäischen und damit auch österreichischen Schweinefleischexporteure verhängt hat, als, sage ich, Gegenantwort auf die Strafzölle der EU gegenüber chinesischen Elektroautos. Also hier kommt man quasi völlig als Externer zum Handkuss, der massive Auswirkungen auf Handelsströme, der massive Auswirkungen auch auf die Entwicklung der Betriebe hat. Denn ein Strafzoll, so wie er ursprünglich vorgeschrieben war, zwischen 20-62%, bringt eigentlich einen Exportstrom in der Sekunde zum Erliegen. Und daher, das kann natürlich auch in anderen Bereichen passieren, sehe ich es als wirklich wichtig und notwendig, dass wir nicht müde werden, die Eigenversorgung in Österreich aufrechtzuerhalten und für Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das auch möglich ist und dass das auch betrieben wird.
Du hast gesagt, vorher schon bei Beginn, ihr gehört jetzt auch zur kritischen Infrastruktur. Das heißt, was heißt das jetzt genau?
Ja, das heißt, dass wir mit unseren Systemen dafür sorgen müssen, dass wir in Krisenfällen, egal ob das jetzt Pandemien sind, ob das kriegerische Auseinandersetzungen sind, was wir natürlich nicht hoffen, ob das Naturkatastrophen sind, wenn halt irgendwo Hochwasser oder Dürren, Brände und so weiter stattfinden, dann sind wir dafür verantwortlich, dass wir die Bevölkerung natürlich in Abstimmung mit den Regierungsinstitutionen mit Lebensmitteln versorgen können. Wir müssen dafür sorgen, dass wir beispielsweise 72 Stunden durchgängig Strom versorgt sind. Wir müssen besondere Vorkehrungen gegen Einbrüche, gegen Manipulationen schaffen. Wir müssen eine spezielle NIS-2-Zertifizierung haben, damit unsere IT-Infrastruktur vor Cyberangriffen bestmöglich geschützt ist und vieles, vieles mehr. Also das hängt damit zusammen und wir sind dann halt hauptsächlich dafür verantwortlich in Zeiten wie beispielsweise auch in Corona, dass wir, haben wir damals schon einmelden müssen, wöchentlich unsere Lagerbestände ans Ministerium, damit man ungefähr ein bisschen planen kann, wie es mit der Versorgungssicherheit für die österreichische Bevölkerung ausschaut.
Ich habe ja die Möglichkeit gehabt, du hast mir im Herbst wieder mal eine Betriebsführung mit mir gemacht und hast mir im Betrieb gezeigt. Wir werden das jetzt hoffentlich bald einmal auf Social Media dann alles einmal filmen können und bringen können. Wenn man durch deinen Schlachthof geht, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich jetzt, dass die meisten, die was uns jetzt zuhören, keine Vorstellung mehr haben, wie hochmodern dieser Betrieb inzwischen ist. Wer vielleicht von früher her aus der Kindheit Schlachthöfe noch kennt und Bilder daraus, muss ich ganz ehrlich sagen, das existiert eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Es ist hochmodern. Du hast das Wort Cyberangriff im Mund genommen. Ihr seid Softwareentwickler inzwischen, ihr habt das modernste Hochregallager, es ist ja unglaublich, was sie da hat. Also quasi zuerst noch maximales Tierwohl bis zur Schlachtung, aber danach ist das ja fast wie in einem Reinraum, in einem OB. Also unglaublich, wie sich ein Schlachthof auch da weiterentwickelt hat. Hast du das schon so kommen gesehen? Weil ich denke mal, ich hätte mir es vor 20 Jahren nicht vorstellen können, dass sowas möglich ist. Und weil du jetzt das eben auch gesagt hast, das muss alles funktionieren in Krisenzeiten. Man muss sich schützen gegen Einbrüche, Manipulation. Wo wird die Reise noch hingehen? Wie wird so ein Betrieb in 20 Jahren wieder ausschauen?
Naja, das ist wirklich sehr spannend. Das stimmt, was du gesagt hast. Wir haben allein in den letzten paar Jahren über 65 Millionen Euro investiert, nur eben in innovative Prozesse, in Digitalisierung, in künstliche Intelligenz. Und das darf man nie vergessen, in den letzten Jahren ganz, ganz viel in Human Resource. Wir haben in Summe 5 Bürotrakte und Verwaltungszentren komplett neu gebaut. Wir sitzen heute in einem davon. Wir haben bei Jöbstl den Campus for EU vor 3 Monaten in Betrieb genommen, topmodernes Verwaltungs- und Bürozentrum. Und worauf ich auch stolz bin, wir haben vor 2 Jahren unsere Steirerfleischakademie ins Leben gerufen, wo wir unsere Führungskräfte selber, ausbilden mit 8 internationalen Trainern. Es ist ein Ausbildungslehrgang über 3 Jahre, wo wir fachhochschulähnlich, aber immer auf Steirerfleisch und auf unsere Branche bezogen, unseren Jungen die Fertigkeiten mitgeben wollen, dass sie zukünftig das machen, was ich heute mache. Sprich, ein Unternehmen zu entwickeln, ein Unternehmen zu führen, Betriebe zu bauen und so weiter. Wir investieren da beispielsweise 65.000 Euro pro Mitarbeiter in diesen 3 Jahren, nur in eine tolle Ausbildung. Das heißt, ein Fokus ist auf Innovation, Technisierung, Optimierung der Prozesse, Aber eine zweite ganz wesentliche Investitionsschiene ist in dem Bereich Mitarbeiter, Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterentwicklung. Wenn man den Leuten ein tolles Ambiente zur Verfügung stellt, wir haben beispielsweise alle Kantinen komplett neu gebaut in allen Betrieben. Wir versorgen unsere Mitarbeiter 2 bis 3 Mal täglich mit Essen, wofür sie nichts zahlen müssen. Das ist für uns einfach eine Art der Wertschätzung, die wirklich extrem zurückkommt. Aber wir haben heuer auch schon das nächste Investitionsprojekt verabschiedet und wir werden in den nächsten 5 bis 8 Jahren wahrscheinlich noch einmal wesentlich mehr investieren, als wir jetzt in den letzten paar Jahren investiert haben. Das heißt, die Richtung geht sicher in weitere Automatisierung dort, wo es Sinn macht. Automatisierung macht nicht überall Sinn. Das geht sicher in Richtung Digitalisierung, weil du vorher die NGOs angesprochen hast. Wir bauen aktuell bei Jöbstl einen, glaube ich, Tierwohl-Wartestall und eine topmoderne Betäubungsanlage mit allen derzeit verfügbaren Tierwohl-Kriterien, die man so sich vorstellen kann. Also wir investieren wirklich in allen Segmenten, aber zukünftig natürlich ganz stark auch in den Bereich Ressourcenschonung, Vermeidung von Ressourcenverschwendung und natürlich in optimierte Prozesse mit KI, mit digitalisierten Abläufen und mit überwachten und automatisierten Prozessen. Das ist so ja, die Gangrichtung, wo wir die nächsten Jahre sehen.
Wenn man bei dir ins Bürogebäude reingeht, weiß man nicht, ist man jetzt bei Porsche oder BMW gelandet, in den Zentralen, also so stellt sich das für mich dar. Ich bin da echt zutiefst beeindruckt und ich weiß, jetzt werden viele sagen, ja, um Gottes Willen, wo hat sich das alles hinentwickelt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir heute anschaue, wie es ihr zum Beispiel eben ein ganzes Schwein verarbeitet, das kommt die daheim als Bauer, ich habe das jahrzehntelang, muss ich leider auch schon sagen, selber gemacht, Sau geschlagen und aufgearbeitet, weil ich es halt auch lernen dürfen als in der Landwirtschaftsschule und für den Eigengebrauch immer gemacht und Jäger bin ich auch. Aber du bringst das daheim oder als Direktvermarkter nie so hin, wie es ihr das jetzt macht, sondern wie professionell das geworden ist und wie sich auch dieser Stand weiterentwickelt. Also wenn ich mir heute denke, wie man als Buren, Schlachthofbesitzer, wie rau die waren, wie die da gesessen sind, verzeih mir das jetzt alles, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das war ein brutaler Hund, ja. Einen weißen Kittel an, voller Blut und fällt 50 Kilo halt zu auf die Rippen, aber halt richtig starke Männer, ja. Heute, wenn ich mir dich anschaue, bist du ein smarter Manager. Ich weiß, du kommst da aus der eigentlich Buchhaltung, glaube ich, kann man so gut sagen, gell? Wirtschaft studiert, oder? Nein?
Das stimmt nicht ganz. Ich komme ursprünglich schon auch aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Meine Eltern haben einen komplett gemischten landwirtschaftlichen Betrieb gehabt, mit Schweinen, mit Rindern, mit Händeln, mit allem Möglichen. Und das ist dann Ende der 70er Jahre ist das dann in einen Weinbaubetrieb umgebaut oder umgewandelt worden. Das heißt, ich habe mich in meiner Jugend bis 20 sehr viel mit Weinbau beschäftigt und habe dann Betriebswirtschaft studieren dürfen. Und meine absolute Leidenschaft ist alles, was Ökonomie betrifft, was ökonomische Prozesse betrifft und natürlich in dem Zusammenhang auch, was geopolitisch betrifft. Und ich habe in meinem Leben immer das Glück gehabt, dass ich immer sehr, sehr wohlwollenden Menschen gegenübergestanden bin und die begegnen haben dürfen, die mir einfach irrsinnig große Wertschätzung gegenübergebracht haben beziehungsweise mir sehr, sehr vieles ermöglicht haben. Egal, ob das meine liebe Frau, meine super Kinder, meine Eltern oder meine Schwiegereltern waren. Das war einfach das Glück, glaube ich, haben nicht viele. Ich habe das Glück gehabt, dass mir das zuteil worden ist. Und ich habe halt in den letzten 20 Jahren, 25 Jahre auch kennengelernt und bin draufgekommen, dass man sich selber nicht wichtig nehmen darf und nicht wichtig nehmen soll, denn ich habe eins gesehen und eins gelernt, wenn ich morgen nicht mehr da bin, die Welt dreht sich ganz gleich weiter und Zwei Tage später fragt kein Mensch mehr nach mir. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kriegt man auch eine gewisse Demut und eine gewisse Gelassenheit, wenn besondere Herausforderungen anstehen, dass man die dann halt so meistert, wie sie zu meistern sind. Aber man braucht nicht glauben, dass die Welt stehen bleibt, nur weil man jetzt selber nicht da ist oder weil man selber einfach nicht mehr verfügbar ist. Das ist bei weitem nicht so. Und mit dieser Erkenntnis kann man gewisse Dinge sehr, relaxed angehen.
Ich bin erstaunt, dass du das sagst, nämlich nicht als Manager, sondern als Eigentümer, weil die meisten, was ich kenne, die sind bald 80, 85 und sagen, ich kann auch nicht loslassen, weil das Gefühl haben, die Kinder machen das nicht so, wie sie es gern hätten. Deine Kinder, hast du mir schon mal erzählt, stehen ja eigentlich schon in die Startlöcher. Wenn ich da hier so zuhöre, habe ich das Gefühl, du wirst zumindest nicht bis 85 das Zepter in der Hand haben.
Nein, wir haben, wie gesagt, das große Glück, dass wir drei wunderbare Kinder haben, die alle, also die Kleinste ist 19, die Älteste wird 25, die sehr, sehr gute Ausbildungen international genossen haben, beziehungsweise die Jüngste noch genießt. Und die haben alle einen extrem wirtschaftlichen Zugang. Der Sohn zusätzlich noch einen sehr technischen, der studiert neben der BWL, auch die Informatik ist jetzt beim Fertigwerden. Und die größere Tochter ist in der Schweiz im Investmentbanking und die kleinste hat gerade an der TUM in München zu studieren angefangen. Und das Schöne ist, die Nachfolge durch unsere Kinder im Betrieb oder für die Steirer Fleischgruppe scheint gesichert zu sein. Und das bewirkt natürlich auch mit meiner Frau und mir was. Man hat einen besonderen Enthusiasmus, auch was Investitionen betrifft, damit man da eine tolle Grundlage für die nächste Generation schafft. Wir sehen das auch, wir haben ja unser Backwerk, was du besichtigt hast, damals schon in sehr, sehr junge Hände gegeben. Das waren zwei 24-, 25-Jährige, die Betriebsleitung damals von uns übergeben bekommen haben. Und ich sehe einfach, dass eine Generation, so 20, 25 Jahre Jüngere, ja wieder ganz andere Zugänge haben, total motiviert sind, total leistungsfähig sind. Und da glaube ich einfach, dass man ab einem gewissen Alter die Zeichen der Zeit in der unternehmerischen Entwicklung einfach nicht mehr ausreichend mitkriegt. Und dementsprechend sehe ich mich mit 70 oder 65 nicht mehr in der Position, wo ich heute bin. Wir werden sicher für Fragen und Ratschläge, sofern wir die geben können, zur Verfügung stehen. Aber wenn sich ein Unternehmen gut weiterentwickeln soll, dann gehört es frühzeitig in eine neue Generation gelegt. Das ist mein Gedanke dazu.
Ja, danke für diese Einblicke. Ich wollte ja schon zum Wattestall gehen, zum Tierwohl, aber jetzt wollen wir schon bei dir sehen. Ich hätte gerne noch ein paar Fragen zu dir als Person, weil es mich auch interessiert, so einen Betrieb zu führen. Denke ich mal, da bist du wahrscheinlich 24/7 da. Hast du Freizeit überhaupt? Gibt's was? Hast du eine Leidenschaft, ein Hobby? Oder wie schaut bei dir so eine Arbeitswoche, ein Arbeitsalltag aus?
Ja, ich habe viele Hobbys, ich habe auch Freizeit. Meine Leidenschaft ist aber die Entwicklung des Betriebes. Wir fangen relativ früh in der Früh an und haben eigentlich den ganzen Tag Freude mit dem, was wir machen. Meine Frau ganz gleich als ich. Wir haben das Glück, dass wir...
Vielleicht verratst du uns wie früher, weil ich weiß ja... Es gab uns wahrscheinlich jetzt keiner, aber es ist tatsächlich so.
Wir fangen so zwischen 2 und Viertel 3 in der Früh, stehen wir auf und dann 2:30 sind wir in der Firma.
Und das von Montag bis Freitag?
Ja.
Und dann bis ungefähr 19 Uhr am Abend, gell?
Ja, sowas, ja.
Weil ich kenne deine E-Mails an mich und ich denke mir ab und zu, das gibt es nicht. Also ich habe mich auch gehört, weil jetzt muss ich jetzt, bevor ich vergiss nicht, was ich sagen wollte, jetzt, aber was bei uns, bei mir Bauern sagen halt gerne, wir arbeiten früh, ja. Und der Meinung war ich auch lang. Und ich weiß noch, mit Landschaft leben, wir haben uns ganz früh kennengelernt, wir zwei, ja. Und da hast mir du das dann schon mal so verzählt und die ersten E-Mails habe ich dann mitgekriegt und dann habe ich mir gedacht, da habe ich echt Respekt, gell. Also es ist nicht nur so, dass wir Bauern viel arbeiten, es gibt ganz viele andere auch und da gehörst du dazu, die leisten noch definitiv mehr. Also Nein, ich muss schon sagen, dass ihr das leisten könnt, ja, jeden Tag um die Uhrzeit aufstehen und dann aber auch bis am Abend so lange durchhalten, das jeden Tag, das bewundere ich schon sehr. Ja. Muss man auch mal sagen, das gehört schon mal her.
Ja, danke, aber wie gesagt, das ist immer zusammenhängend mit einer gewissen Freude an dem, was man tut, was man bewegen kann, was man entwickeln kann. Zu den Freizeitgeschichten, ich bin leidenschaftlicher Bergsteiger, liebe es, auf unterschiedlichste Gipfel zum Aufgehen, beziehungsweise im Winter ein bisschen Skitouren gehen, tue ganz gern deine spülen und hin und wieder mit dem Rennrad unterwegs. Wir haben immer so Challenges, wo wir meistens ein paar gräbere Berg angehen mit dem Rennrad. Und so tun wir halt ein bisschen dahin. Wir haben das Glück, dass wir, wie gesagt, eine super tolle Familie haben, mit den Kindern immer wieder tolle Gespräche haben. Und was so meine zweite Leidenschaft ist, ist eben Wirtschaftsliteratur zu lesen und da halt ein bisschen mich zu informieren, was da so derzeit weltweit los ist.
Und da muss ich wirklich auch Danke sagen, dass mich da ein bisschen teilhaben lässt. Das darf ich jetzt in dem Podcast verraten. Wenn da alles wieder was Neues draufkommt, dann kriege ich oft lange E-Mails und da weiß ich, dass die nicht mit KI oder irgendwas mit ChatGPT geschrieben sind, weil die habe ich lange, bevor die Technik entwickelt worden ist, schon von dir gekriegt. Also 5, 6, 7 Seiten. Und ich habe durch dich, und da muss ich echt auch Danke sagen, extrem viel über den Sektor lernen dürfen. Und habe mir den Blickwinkel komplett verändert. Ja, weil, und das ist wichtig, ja, weil ich glaube, wenn man mal so transparent auf was draufschaut, dann kriegt man ein ganz anderes Bewusstsein zu der Branche. Und da warst du maßgeblich dabei und wir dürfen das verbreiten. Und da hast du wirklich die Handschrift von ersten Tag weg bei Landschaft Leben mit dabei, weil du halt nicht nur das Kirchturmdenken hast, sondern den Blick auf die Welt. Und das haben wir ja nicht alle. Und das finde ich schon stark. Aber jetzt trotzdem, ich muss mit dir da nochmal hin, weil wir reden ja mit einem Schlachthofbetreiber.
Ja.
Und die Leute werden mich fragen, ja, da geht es ja nicht nur um die Welt. Du hast gesagt, ein Wattestall baut es nein. Kannst du uns da schon ein bisschen was verraten? Du hast gesagt, alles, was auch bei der Betäubung jetzt möglich ist, kannst du uns da ein bisschen Einblicke schon ein bisschen gewähren, was das ungefähr sein wird?
Ja, also wir haben jetzt da, ich glaube, 1,5 Jahre geplant mit einigen Fachfirmen, mit unseren Amtstierärzten, mit BSI war dabei. Wir werden den Wartestall erweitern, also wir werden mehr Fläche schaffen, wir werden ein komplett neues Bodenaufstallungskonzept, Tränkerkonzept machen. Das Ganze wird im Anlieferbereich schon überdacht, damit die LKWs nicht in der Hitze oder im Regen oder so stehen müssen. Wir haben das ganze Konzept mit der VR-Brille des Schweins erarbeitet. Also wir sind, da gibt es mittlerweile Videobrillen mit dem Gehirn und Sehvermögen eines Schweins. Gibt es auch mit Rinder und so weiter. Und wir sind das eben mit der Schweinebrille durchgegangen.
Damit, stopp. Da gibt es eine VR-Brille und dann schaust du als Mensch durch und quasi...
Und hast aber den Blick, wie ein Schwein in den Stall hineingeht, beziehungsweise wie das Schwein die Umgebung wahrnimmt. Und das ist hochinteressant, weil du damit erkennst, warum jetzt plötzlich ein Schwein stehen bleibt. Wo wir als Mensch jetzt nicht sofort, ich meine, vielleicht ein geschulter Tierarzt kann sein, dass der das sofort sieht, aber so als durchschnittlicher Mensch, sage ich, würde man nicht wissen, warum ein Schwein jetzt da steht. Und wenn man mit der Brille sich das anschaut, dann sieht man, okay, wenn da jetzt eine große Wasserpfütze steht, dann ist es wie ein extrem mit Sonnenlicht bestrahlter Spiegel, der blendet dich so, dass du auf der Stelle stehen bleiben musst, weil du nichts siehst oder weil das Schwein nichts sieht. Und man lernt halt auch so gewisse biologische Effekte vom Sichtfeld des Schweins, vom Farbspektrum des Schweins und so weiter. Und das versuchen wir halt in dieser Planung da mit umzusetzen, beziehungsweise wir haben das jetzt auch so geplant. Wir haben dann eigenes Farb- und Lichtkonzept natürlich mitentwickelt, das auch justierbar ist. Wir werden den ganzen Wartestallbereich mit Bodenheizung, mit Lüftung, Klimatisierung ausstatten. Und wir haben auch die Buchtengrößen so abgestimmt, dass das immer solche Buchten sind, wo man gut dann heraustreiben kann, also so mit 6er-Einheiten. Und wir haben uns entschieden für eine Midas Elektrobetäubungsanlage. Das ist an sich eins der modernsten Anlagen jetzt und mit einer sogenannten Gleichstromvorrichtung, wo man wirklich einen exakten konstanten Strom in der ersten Sekunde der Betäubung hat. Das ist, glaube ich, vom BSI soweit jetzt letztlich empfohlen worden. Das werden wir auch mit einbauen. Ich habe erst gestern den Auftrag für die Betäubungsanlage unterzeichnet. Und Ziel ist es, dass wir das bis Ende September fertig haben und im Oktober heurigen Jahres dann in Betrieb gehen können. Das ist sage ich, da
Das heißt, das ist dann das modernste, was zu dem Thema eigentlich dann gibt, wahrscheinlich in Österreich.
Das traue ich mir nicht sagen, aber ich glaube, dass wir da schon was absolut zeitgemäßes und auch den Tierwohl-Kriterien bestmöglich entsprechendes Konzept und System umsetzen.
Beeindruckend. Und dann die Verarbeitungslinie, wird die auch neu gemacht oder
naja, das ist geht das eigentlich Bestehende? Das geht bis zur Ausblutung, also bis die entblutete Linie kommt noch neu. Und dann die Aufzugselevatoren, der Bad, das bis dorthin geht, dieses Investitionsprojekt. Ja.
Das heißt, das hört nicht auf, das geht...
Das hört nicht auf und wie gesagt, wir haben ja auch einen komplett neuen Betrieb in Planung, aber zu dem kann ich noch nicht allzu viel sagen. Das setzen wir uns dann ein anderes Mal zusammen. Das sollte hoffentlich auch so mit 27 Baubeginn gestartet werden,
ja. Ja, beeindruckend. Das heißt, um die Zukunft für Steirerfleisch muss man sich definitiv keine Sorgen machen. Wir brauchen uns auch als Konsumentinnen und Konsumenten um unsere Fleischversorgung keine Sorgen machen. Das ist ja auch schon mal sehr, sehr positiv, dass wir das auch wissen. Und ich freue mich total, dass familiär so gut läuft. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich wünsche mir jetzt natürlich, dass wir als Landschaft eben bei der Eröffnung dieses neuen Stalles, Wartestalles und Betäubungsanlage, dass wir dabei sein dürfen. Ja. Und ich möchte auch sagen, wenn man Fleisch isst, ja, dann muss man halt auch wissen, dass ein Tier dafür stirbt. Ja. Die Frage ist immer, wie stirbt es? Wie kann man das so gestalten, dass das würdevoll passiert, dass das nicht unter Leid passiert? Und ich bin auch der Meinung, man muss immer wieder herzeigen. Ja? Und auch danke Thomas, du warst ja der Mutige, der was auch die CO2-Betäubungsanlage herzeugt hat, ja? Volle Transparenz. Damals haben viele Angst gehabt, wie werden die Menschen drauf reagieren. Waren lang die meistgeklicktesten Videos, aber ich glaube, es trägt einfach zu Bewusstsein bei. Und wenn es nur das hilft, dass man vielleicht Schnitzel am Teller zusammen isst, oder wenn man vielleicht auch mal bereit ist, vielleicht dann zu sagen, ja, jetzt will ich ein paar Cent mehr, weil ich weiß, dafür ist ein Tier gestorben. Und da haben ganz viele Menschen daran gearbeitet, dass dem Tier gut gegangen ist bis zum Sterben. Und am Ende des Tages dürfen wir wieder davon leben. Und ich glaube, genau das ist ja der Weg von Landschaft Leben, diese Transparenz einzubringen. Und da braucht es aber immer wieder mutige Persönlichkeiten, die was sagen, ja passt, ich zeige das auch her. Und da weiß ich leider aus Erfahrung, dass ich oft bei Produktionsbetrieben bin, wo es meines Erachtens nicht wirklich um so viel geht, ja, weil die Tötung eines Tieres ist meines Erachtens schon die Königsdisziplin. Und dort wollen wir oft ganz einfache Sachen nicht herzeigen und darum muss ich das schon einmal würdigen, dass du da auch immer so offen bist für uns. Ja. Und auch da jetzt, ich sage das in Vertretung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil am Ende des Tages kriegen wir sonst sowas nicht zum Sehen.
Absolut. Ich bin der Meinung, dass man... Die Schwierigkeit, glaube ich, besteht ja immer darin, dass man es trotzdem auch aus unserer Sicht, wir haben natürlich einen Unternehmenszweck und einen Unternehmensauftrag, aber wir versuchen halt schon, wie du gesagt hast, da über den Tellerrand hinauszublicken und grundsätzlich eine sachliche Betrachtung und eine transparente Betrachtung durchzuführen und vorzunehmen, weil es schlussendlich ja nichts nutzt, irgendwann kommt man auf alles drauf und dementsprechend ist es unser Ziel, dass man auch von den Prozessen, von den Abläufen her das wirklich State of the Art macht, im Tierwohl-Bereich vielleicht das eine oder andere zusätzlich noch macht, was vielleicht noch nicht Standard ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich auch immer damit beschäftigt, das hat durchaus auch eine Wirkung auf unsere Mitarbeiter, auf unsere Partner, auf unsere Bauern, auf unsere Kunden, weil wenn man sieht, dass jemand sich weiterentwickeln möchte und halt wirklich auch ständig hinterfragt, ob das, was man bisher immer getan hat, heute quasi auch noch zeitgemäß und richtig ist, dann glaube ich, dass man schon ein Gefühl entwickelt, dass man da sich gut aufgehoben fühlt. Und das ist eigentlich unser Zugang, dass wir da auch permanent weiter investieren. Und das ist für mich einfach ganz, ganz wesentlich. Denn wie gesagt, wer aufhört zu investieren, hört unternehmerisch auf, an sich zu glauben.
Ein starkes Schlusswort. Danke dafür. Alois, ich glaube, das war nicht unser letzter Podcast. Ich werde es so halten, wie die Claudia Stöckl einmal gesagt hat, glaubt, der Niki Lauda war bei ihr 7 bis 8 Mal im Laufe seines Lebens oder in der Karriere von der Claudia Stöckl beim Frühstück bei mir. Über 250 Folgen sind vergangen seit unserer letzten Podcast-Aufnahme. Wenn ich das jetzt so weiterrechne, das heißt, das in 4, 5 Jahren werden wir im nächsten Podcast aufnehmen, Alois. Auf das freue ich mich schon. In der Zwischenzeit werden wir sehr viel in Verbindung sein. Ich werde es natürlich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer wieder gern weitervermitteln, auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Ich darf bei Enk Danke sagen, dass ihr wieder mit dabei wart. Und vor allem auch, denke ich mal, dass jetzt mit diesen 3 Folgen und alles, was wir auf Social Media gemacht haben zum Thema Schwein, dieses unser beliebtestes Fleisch auch dementsprechend würdigen und vielleicht, wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt beim Discountersatz, dass ihr euch vielleicht ein bisschen Gedanken macht, was kaufe ich mir da eigentlich, bin ich da bereit vielleicht für Tierwohl ein paar Cent mehr auszugeben oder vielleicht sogar Bio-Schweinefleisch zu kaufen, was vielleicht auch da mehr kostet, aber wo ihr jetzt vielleicht wisst, okay, das Tier hat da vielleicht ein bisschen ein anderes Leben gehabt, wie auch immer. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir bewusst einkaufen, dann verändern wir schon ein bisschen mit die Welt, weil mit jedem Griff ins Regal vergeben wir einen Produktionsauftrag. Alois, danke, dass ich da sein habe dürfen.
Ja, vielen Dank, lieber Hannes, für die super Zusammenarbeit in den letzten Jahren und für die wirklich transparente Arbeit, die ihr leistet, was mir immer wichtig war, nichts zu beschönigen, nichts zu skandalisieren. Das ist genau der Zugang, wie man, glaube ich, eine Glaubwürdigkeit unseren Konsumentinnen und Konsumenten, unseren Stakeholdern gegenüber hinüberbringen kann. Vielen Dank.
Danke auch.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.